Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Laura und Vena, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Vena, die Gesamtsituation. Lauer, Vena, Deutschlands bester Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 185. Folge von Lauer und Vena, aufgenommen am Donnerstag, den 30. Januar 2025. Lauer und Vena, Deutschlands bester Podcast für Römergröße und das Ende der Zivilisation und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus: Donald Trump ist wieder Präsident. Die CDU stimmt im Deutschen Bundestag gemeinsam mit der sogenannten Alternative für Deutschland ab. Der Bundestag verkackt es, 3 Milliarden Euro für die Ukraine zu beschließen, weil die ganzen CDU-Abgeordneten schon zu Hause sind. Ja, das ist die Gesamtsituation und wir müssen sie bewältigen. Das mache ich zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Partner Dr. Ulrich Vena, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin. Guten Abend, lieber Ulrich.
Ja, guten Abend, lieber Christopher. Nicht leicht, in diesen Zeiten Gelassenheit zu wahren und noch miteinander zivilisiert zu reden.
Umzugehen.
Und nicht zu schreien, nicht zu schreien.
Ja, ich habe manchmal tatsächlich im Moment so Gewaltfantasien, wo ich mir denke, weißt du was, Christopher, willst du einfach auch AfD? Willst du einfach auch AfD? Soll die Alice Weidel Bundeskanzlerin werden? Weil dann, weißt du, dann nehmen wir diese nächsten 4 Jahre weg, die davon geprägt sein werden, dass die größeren Parteien versuchen, so einen bizarren Abwehrkampf gegen die AfD zu liefern. Und dann sparen wir uns diese 4 Jahre. Und dann sind wir 4 Jahre früher wieder mit dem ganzen Faschismus fertig. Aber das ist natürlich auch nur so eine autoaggressive Fantasie.
Wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod, gewissermaßen.
Ja, genau. Das ist so, genau. So, ich habe Angst vor Alice Weidel, deswegen möchte ich, dass Alice Weidel Bundeskanzlerin wird. Ja, Ulrich, aber bevor wir jetzt hier zu sehr abschweifen.
Ja, wir müssen erst das Thema aufbauen, bevor wir
uns... Was machen wir eigentlich? War ja auch schön, jetzt mit dir geredet zu haben. War eine schöne Folge. Haben wir auch lange gepodcastet. Schönen Abend noch. Was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Vena?
Ja, wir sind zur Emotionsregulierung in diesen harten, schwierigen Zeiten da, indem wir faktenbasiertes Aufregen praktizieren und Anleitungen dazu geben zum faktenbasierten Aufregen. Diese Methode besteht darin, sich nicht direkt aufzuregen, weil das wiederum schlechte Ergebnisse zeitigt, auch an der Wahlurne, sondern zumindest die Fakten, solange man an sich halten kann, die Fakten zu sezieren und sich dann aufzuregen. Faktenbasiertes Aufregen. Ja, alle großen Krankenkassen erstatten das und wir praktizieren es.
Ja, das ist genau. Und manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Sage ich dann wieder an dieser Stelle. Und ich merke auch, ich brauche diese Emotionsregulierung mehr denn je. In den Wochen, wo wir das hier nicht mit den Podcast machen, geht es mir definitiv schlechter als in den Wochen, in denen wir das machen. Wir haben in der Redaktionskonferenz gesagt, wir machen heute kein, worüber wir nicht reden. Dafür ist die Gesamtsituation einfach zu ernst. Und wir gehen direkt in medias res und reden über, ich weiß gar nicht, wie man das betiteln soll, die Selbstentleibung der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Nämlich, gestern hat der Deutsche Bundestag
ein Antrag der CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion abgestimmt mit den Stimmen der FDP und sogenannten Alternative für Deutschland. Es ging da um, also nichts, das ist jetzt, sorry, das ist jetzt schon Bewertung.
Aber ja, versuch doch mal, versuch doch mal ohne Wertung einen Moment.
Ja, im Rahmen dieser ganz schlimmen
Tat. Es war ein Entschließungsantrag.
In Aschaffenburg, die also tatsächlich, das wünscht man niemandem, das kann man sich auch nicht vorstellen, wenn das zweijährige Kind von einem anderen Menschen getötet wird und dann auch noch ein Ersthelfer erstochen wird. Das ist alles sehr schlimm und sehr abscheulich. Hat aber auch sehr wenig mit der konkreten Nationalität oder der Einwanderungspolitik in Deutschland zu tun. Das wissen wir alles. Das weiß vielleicht auch Friedrich Merz und die CDU. Es ist ihnen aber egal. Und deswegen gab es einen Entschließungsantrag. Entschließungsanträge sind ja Anträge, wo man kein Gesetz verabschiedet, ne? Also man kann ja zum Beispiel wie beim Heizungsgesetz, da verabschiedet man dann entweder das ganze Gesetz oder eine Gesetzesänderung, ja, beim Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel. Oder man schreibt halt, wie gesagt, ein neues und dann gibt es Entschließungsanträge. Die Entschließungsanträge sind so ein bisschen Prosa, ne? Da sagt man dann, weiß ich jetzt noch aus eigener Erfahrung, da sagt man dann, ja, der Senat, also das Abgeordnetenhaus möge beschließen, der Senat von Berlin wird aufgefordert, dieses, jenes, dies, das, Ananas zu tun. Das ist ein Entschließungsantrag, ist vor dem Hintergrund, dass diese Legislaturperiode nur noch, wenn es hochkommt, wie lange brauchen die für Koalitionsverhandlungen? Naja, nach der Bundestagswahl wahrscheinlich 3 Monate. Sagen wir mal so, die Bundesregierung wird noch so 4 Monate vielleicht bestehen. Kann jetzt jeder selber bewerten, wie sinnvoll das ist, so einen Prosa-Antrag zu stellen. Friedrich Merz wollte es jedenfalls machen. Hatte dann auch, glaube ich, auf einer Pressekonferenz irgendwie gesagt, ja, also an dem Text wird jetzt nichts mehr geändert, aber und SPD und Grüne können dem natürlich gerne zustimmen. Ja, SPD und Grüne haben dem nicht zugestimmt, sondern halt die Alternative für Deutschland. Und einige Leute kamen auf den ganz besonders absurden Take, dass SPD und Grüne, das ist jetzt noch keine Wertung, sondern das ist jetzt nur, was passiert ist, dass SPD und Grüne quasi schuld daran seien, dass die Union mit der AfD zusammen abstimmen musste, weil wenn die zugestimmt hätten, dann hätte es ja auch ohne die AfD gereicht. Ja, das ist eine besonders interessante Logik. Ich glaube, diese Leute, die so argumentieren, sagen auch, dass Frauen selber schuld sind, wenn sie von ihrem Ehemann verprügelt werden.
Lass doch mal kurz noch ein bisschen referieren, was da los war, bevor wir uns dann...
Ja, ich möchte aber trotzdem mal einfach bewerten, also man kann das nicht sagen, ohne es einzuordnen, lieber Ulrich, weil das ist eine ganz perfide Argumentation. Aber du kannst gerne versuchen, das noch weiter sachlich einzuordnen.
Ja, dankeschön dafür, dass du mir das Wort erteilst. Der Entschließungsantrag zeichnet sich dadurch aus, dass er kein Regelungsgehalt hat und dass daraus kein Gesetzesentwurf, dass er keinen Gesetzesentwurf beinhaltet. Zusätzlich zu diesem Entschließungsantrag soll es einen Gesetzesentwurf noch geben, der am Freitag, den 31. Januar 2025 zur Abstimmung steht, mit der Bezeichnung. Und ich mache mir das ausdrücklich nicht zu eigen, nicht, dass ich noch wegen Volksverhetzung strafrechtlich verfolgt werde, Zustrombegrenzungsgesetz. Der steht aus unserer heutigen Aufnahmesicht morgen zur Abstimmung im Deutschen Bundestag. In der Stadt Aschaffenburg, etwas zurückgespult ist zu ergänzen, dass es ein Bürger aus Afghanistan war, der unmittelbar nach Tatbegehung, er hat ein 2-jähriges Kind getötet mit einem Messer, ein 2-jähriges marokkanisches Kind getötet mit einem Messer, also, und er ist unmittelbar danach in die Psychiatrie gekommen und,
Maßregelvollzug, ja.
Ja, Maßregelvollzug ist es noch nicht. Es ist vorläufige Unterbringung. Und weil nach allem, was man weiß, er an einer schweren psychischen Erkrankung erkrankt war und ist. Der Täter, der dieses Tötungsdelikt begangen hat, war ausreisepflichtig, zur Abschiebung vorgesehen, einer von mehreren hunderttausend ausreisepflichtigen Menschen in Deutschland und war von den bayerischen Behörden nicht abgeschoben worden nach Bulgarien. Da hätte er hingesollt. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass seine Psychose durch die Abschiebung geheilt worden wäre. Demgemäß ist davon auszugehen, dass er in Bulgarien sich ähnlich verhalten hätte wie in Augsburg. Und, oder, ja, es ist nicht ganz leicht. Ich räume dir das ein, nachdem ich so brüsk war. Ich räume ja das ein, dass die Trennung
red
von.
Red doch mal sachlich drüber.
Meinung und
bleib doch
Fakten.
Mal sachlich.
Ah, was hältst du eigentlich von Retourkutschen? Ich fürchte, Friedrich Merz hat den Ton auch bei uns verdorben.
Ja.
Das ist, ja.
Das ist alles Friedrich Merz schuld,
so,
ja.
Und dann gehen wir wieder in die Gegenwart mit 348 zu 344 Stimmen. Ist es also Friedrich Merz gelungen, diesen Antrag durch den Deutschen Bundestag zu bringen? Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, ist es Katrin Göring-Eckardt?
Ja.
Ja, verkündet also das Beschlussergebnis, das Abstimmungsergebnis. Jubel bricht aus bei einer Fraktion, die den Antrag nicht eingebracht hatte, nämlich der Fraktion der sogenannten Alternative für Deutschland.
Komisch.
Man reicht sich ganze Arme gewissermaßen, umarmt sich auch ein bisschen und jubelt. Man hat also erkennbar, auch das keine Wertung, richtig, richtig Oberwasser. Wer sitzen bleibt, so ein bisschen, ja, wie ein Kind, das mit einer ganz teuren Sache gespielt hat, die dann auf den Boden gefallen ist, wie ein
und
Kind.
Und dabei ziemlich kaputt
und
gegangen.
Und dabei ist. Völlig kaputt gegangen ist, begossen, bedröppelt, wie man, glaube ich, im Ruhrgebiet sagt, sitzt die Fraktion der CDU-CSU.
Die haben sich richtig gefreut.
Haben sich also, ja, fanden das nicht so gut. Fanden das nicht so gut. Ich würde das Ganze noch mit ein paar, es gibt eine
Zitaten.
Solche große Zahl von Zitaten. Aber wenn wir mal bei dieser Situation anfangen, dieser Antrag geht also durch den Deutschen Bundestag und ist jetzt dann also erfolgreich verabschiedet worden, beschlossen worden.
Und bedeutet, und das muss man dazu sagen, und bedeutet de facto so gut wie gar nichts.
Ja, bedeutet ein Scheiß. Das ist der Fachbegriff, glaube ich. Und dann ein Zitat wie, also es ist eigentlich fast auch schon wieder, ja, es ist jedenfalls Friedrich Merz, wenn es hier heute eine solche Mehrheit gegeben hat, dann bedauere ich das. Zitat Ende. Hat er wörtlich gesagt, ne? Und
Entschuldigung, das muss ich jetzt nochmal, hatte ich gerade einen Schlaganfall. Was hat der gesagt?
Wenn es hier heute eine solche Mehrheit gegeben hat, dann bedauere ich das.
Das hat er nicht gesagt.
Das hat er wirklich gesagt. Und
das.
Dann gibt es also auch noch die ganzen Apologeten, die sagen, ja, es war ja keine Zustimmung. Wir haben das
war
nicht,
ja nur ein römischer Gruß.
Wir haben das nicht gewollt. Und das ist ja, wenn wir das Richtige wollen, dann ist es uns, können wir ja nichts dafür, wenn sich die Falschen dann da drauf begeben. Wir müssen gleich, sonst platzen wir ja wahrscheinlich, müssen wir gleich zur Bewertung kommen. Aber also das war unmittelbar danach. Das war dann ein Zitat aus der Zeit davor. Friedrich Merz. Wer diesen Anträgen zustimmen will, der soll zustimmen. Und wer sie ablehnt, der soll sie ablehnen. Ich gucke nicht rechts und nicht links. Ich gucke in diesen Fragen nur geradeaus.
So ein Vollidiot. Entschuldigung, und das war noch
ja,
immer
das
sachliche Auseinandersetzung. Sachliche
und
Auseinandersetzung.
Er hatte sich noch im vergangenen Herbst, also Herbst des Jahres 2024, hatte er sich unmittelbar, nachdem die Ampel auseinandergegangen war, sich zerlegt hatte, und hatte er noch gesagt, hatte sich noch gegen eine, Zitat, zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da von der AfD, Zitat Ende, ausgesprochen, mit denen da. Das war also fast so unangenehm, wie seine Frau agieren kann, dieses mit denen da. Also
ja,
so Herablassung von jemandem, der ein schlechter Mensch ist, um das mal wertungsfrei zu sagen. Und ja, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Nee, das hat er nicht gesagt. Das war ein anderer. Und tja, und jetzt haben sie den Salat. Vielleicht könnte man noch kurz sagen, was in diesem Beschlussantrag drin steht. Da steht also, wird gefordert, ein Einreiseverbot für Asylsuchende. Da wird gefordert, Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Also diese ja, 3800 Kilometer, die unser geliebtes Deutschland
Vaterland
umgeben. Vaterland, das heilige Vaterland umgeben. Und ja, vergleichbarer Unsinn, ein Abschiebegewahrsam, also weil die Verfahren
ja schon
so lange dauern, aber sozusagen
die
für alle.
In den Knast.
Weil diese, sollen die dann also für die Dauer des Abschiebeverfahrens in den Knast.
In den Knast.
Und ja, ja, und wir sind also auch noch nicht bei der Meinung, sondern das sind objektiv konstatierte Tatsachen, dass es dafür bei den zuständigen Behörden nicht genug Personal gibt. Und also wenn man, wenn man nicht Fachkräfte aus dem Ausland dafür gewinnen kann.
Wir brauchen Ausländer, die die Ausländer abschieben.
Ja, was ja wiederum gar nicht so schwierig ist, Ausländer zu finden, die ausländerfeindlich sind. Aber gut, ja, solche Sachen stehen da drin. Am kommenden Freitag Zustrombegrenzungsgesetz. Man beachte das Framing. Ja.
Warum eigentlich nicht fröhliches Zustrombegrenzungsgesetz oder gutes Zustrombegrenzungsgesetz?
Ja, Zustrom.
Vertane Chance.
Zustrom von den von allen Ausländern, die nämlich alle kriminell sind, Messer, Männer und
Stecher.
Frauen.
Geht's da, aber da geht's um Ausländer, da geht's gar nicht
ja,
um
Ja, da
Strom,
soll dann also der, was ja, also jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Kriminalitätsbelastung mit Sicherheit, jetzt keine Zahlen vorliegen, ich gucke in die Redaktion, die hat auch keine, mit Sicherheit eines der unter Kriminalitätsgesichtspunkten aller geringsten Probleme ist, ist nämlich, damit soll der Familiennachzug eingeschränkt werden. Ne? Familiennachzug zu Geflüchteten mit eingeschränktem Schutzstatus, dass die dann ihre Frauen und Kinder, was der typische Ablauf ist, nachholen. Ja. Das soll eingeschränkt werden. Ja, kein, vielleicht noch das, wovon nicht die Rede ist. Also nicht die Rede davon, dass zum Beispiel mit Blick auf die Geschehnisse in Magdeburg ein Mann aus Saudi-Arabien war er, glaube ich, ne? Oder
der ganz große AfD-Fan war.
Tötet viele Menschen, 8 insgesamt, verletzt, glaube ich, 200. Es gab ungefähr 100 Vorgänge, die Behörden bekannt waren. Auch der
in Bezug auf den Mann.
Auf den Mann, ja. Auch der Täter von Aschaffenburg war, wie man so sagt, Amts- und Polizei bekannt.
Polizei bekannt.
Und auch in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen bekannt, war auch schon einmal eingewiesen, zwangsweise. Jedenfalls, was in diesen ganzen Anträgen und Hasse nicht gesehen,
kommt nicht
an keiner
vor,
Stelle
psychologische
vorkommt,
Versorgung.
Bessere psychologische, psychiatrische Versorgung. Es kommt auch nicht vor, dass Behörden vielleicht etwas besser miteinander zusammenarbeiten, ihre Erkenntnisse besser auswerten, zusammenlegen können.
Ulrich,
kommt
miteinander
alles nicht vor,
reden ist immer,
vor.
Und, ist immer schwierig.
Und ja, und so stehen wir dann da. Was noch, wer hätte das gedacht, wenn man die letzten 3 Jahre sieht? Der aufrechte Volker Wissing, Verkehrsminister und Justizminister, parteilos, fraktionslos, parteilos,
hat dagegen gestimmt.
Heimatlos hat dagegen gestimmt. Von der Fraktion der CDU/CSU
nur eine Abgeordnete.
Eine Abgeordnete dagegen.
Muss man sich mal vorstellen. Das ist wie auf diese, das ist wie dieses eine Foto, wo du die ganzen, also es ist absolut genau dasselbe. Ich sehe keinen Unterschied.
Ich weiß, welches Foto.
Wo du so ein Meer siehst, tausende Deutsche und alle zeigen den Hitlergruß. Nur einer steht da und
die Arme vor der Brust verschränkt.
Und die Arme vor der Brust verschränkt. Das ist so der unbekannte Panzertyp vom Tiananmen Square. Ja, ja.
Deutschland Edition. Ja, weißt du noch?
Monika Grütters hatte aber auch sehr Bauchschmerzen und ist mit 7 anderen CDU-Abgeordneten der Abstimmung ferngeblieben.
Ja, achso, weißt du, in der Vollständigkeit halber noch sagen, einfach nur mal sagen, am Vormittag, also im Vorfeld der Abstimmung, gedachte der Deutsche Bundestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers
das passt auch super.
Auschwitz vor 80 Jahren.
Ja,
sauber. Was jetzt
gibt's
im Nachhinein?
Gibt's noch keinen schöneren Tag,
Gibt es den Holocaust-Überlebenden Albrecht Weinberg, 99 Jahre, aber noch fit wie ein Turnschuh, kündigt die Rückgabe seines Bundesverdienstkreuzes an. Er wird begleitet, kannte ich bislang nicht, der Fotograf Luigi Toscano, der offenbar auch mal ein Bundesverdienstkreuz erhalten hat, will es ihm gleich tun. Ich weiß nicht, ob der auch 99 Jahre alt ist oder wesentlich älter. Nee,
oder was da der Zusammenhang ist.
Und irgendwie kennen die sich, ne? Und die haben also auch laut Spiegel gesagt, also der Herr Weinberg hat gesagt, oh, ich habe es gern mal angesteckt, sagte Weinberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und ich fühlte eine große Ehre, als ich es 2017 erhielt. Nach all dem, was ich in Deutschland erlebt habe als Jude, erfüllte mich das mit Stolz. Muss man ja auch erstmal schaffen, dahin zu kommen. Nun aber will ich es nicht mehr haben. Und dann überlegen sich also hier der 99-jährige Weinberg und der Fotograf Luigi Toscano, unbekannten Alters, überlegen die sich, also entweder empfangen die uns da, empfängt uns der Bundespräsident, wenn wir das da zurückgeben wollen, oder wir werfen es ihm bei ihm in den Briefkasten.
Und das ist großartig.
In dieser dunklen Zeit hat mir das ein bisschen
lächeln.
Ja, es hat
Gesicht
mich
gezaubert.
Es war Trost.
Wirklich
Trost.
Das ist schön. Ja, und dann sind wir da nach Bellevue gegangen, dann haben wir das hier Bundespräsidenten
uns nicht empfangen. Haben wir den das in den Briefkasten geworfen.
Großartig. Sehr schön.
Ich wollte ihm auch fast zurufen, dass ich habe die E-Mail-Adresse von Herrn Weinberg nicht. Zurückgeben ist eigentlich noch eine ziemlich milde Sache, ne? Also,
einschmelzen. Einschmelzen und einen Buttplug draus machen und einen Friedrich Merz schicken mit der Post.
Ja, also in die Richtung. Und ja, was gibt's noch? Bundeskanzlerin ARD Dr. Angela Merkel hat sich gemeldet.
Mit einer Pressemitteilung, das muss man schon mal überlegen. Also ich meine, Angela Merkel, die war ja, das ist jetzt auch keine Bewertung dafür bekannt, sich eigentlich nie zu irgendwas zu äußern.
Ja, hat
das
krasseste, erstmals, außer zu sich selbst Biografie, geäußert.
Das krasseste war noch, wie sie beim Brigitte Summer Talk gesagt hat, auch von ihr aus, wenn es nach ihr geht, könnten wir auch die Homo-Ehe haben, ne? So, das war mal so. Ja. Da hat sie sich mal aus dem Fenster gelehnt. Aber ansonsten hat sie zu vielen Dingen nichts gesagt. Aber dazu hat sie was gesagt.
Ja, sie hat gesagt, für falsch halte ich es, sich nicht mehr an diesen Vorschlag, das war.
Da hat Merz im Bundestag gesagt, er würde nicht zusammen mit der AfD abstimmen. Das hat er vor zwei oder drei Wochen gemacht.
Ja, dieses vorhin schon eine zufällig oder tatsächliche herbeigeführte Mehrheit mit denen da von der AfD, das macht er nicht.
Ja.
Frau Dr. Merkel hat gesagt, für falsch halte ich es, sich nicht mehr an diesen Vorschlag gebunden zu fühlen und dadurch am 29. Januar 25 sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD zu ermöglichen. Ja, das hat sie gesagt, die Taz hat es als schallende Ohrfeige, wunderschöne Metapher bezeichnet. Und ja, ein schwarzer Tag der deutschen Parlamentsgeschichte.
Ja, es ist deswegen ja auch so schwierig, schwierig ist ein schöner Euphemismus, es ist deswegen ja auch so schwierig, weil der weil das ja jetzt so komplett einreißt bei der CDU. Also da melden sich jetzt schon die ersten CDUler, weiß ich nicht, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, die dann irgendwie sagen, ja, also wenn der Friedrich Merz das auf Bundesebene macht, dann machen wir das natürlich auch auf Landesebene. Und wenn dann also nach der Wahl die Mehrheiten so sind, dass man da mit der AfD zusammenarbeiten muss. Also Friedrich Merz hat, und das ist auch deswegen natürlich besonders interessant, interessant ist ja auch ein Euphemismus, weil der ja angetreten ist mit dem Spruch, dass er die AfD halbieren würde. Mhm. Momentan ist die AfD nur wenige Prozentpunkte von der CDU entfernt. Also ja. Das ist, da kann man so fragen, und diese Halbierung, ist die jetzt hier mit uns im Raum? Ja. Naja gut, also es sind noch 8% bei Forschungsgruppe Wahlen, CDU, CSU bei 29, AfD bei 21%, bei anderen Instituten ist das ähnlich. Ja.
Und das Halbieren, so habe ich es immer verstanden, war nicht auf die Hälfte der CDU, CSU, sondern auf die Hälfte ihrer damaligen Größe von
etwa 15, 18%. Ich glaube, die stand damals bei
18%, so um die Kante. Was auch noch schön ist, kommt auch nicht alle Tage vor, dass der linken Vorsitzende Jan van Aken hat Angela Merkel gelobt. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, aber auch dazu ist es gekommen.
Ja.
Und ja, also es ist einfach diese Aneinanderreihung. Also Friedrich Merz kann man mit seinen eigenen Zitaten schon komplett erledigen. Mit dem, nacheinander sagt. Er ist der schlechteste Bundeskanzler, bevor er noch gewählt worden ist.
Wobei, ich muss an dieser Stelle noch betonen, dass aufmerksame HörerInnen von Lauer und Wehner es hier zuerst gehört haben. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, Merz verkackt es auf den letzten Metern und schießt noch irgendeinen Bock. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das reicht dafür, dass er nicht Bundeskanzler wird. Aber sagen wir mal so, wenn er so weitermacht wie im Moment, schließe ich nicht aus, dass die AfD als stärkste Kraft aus dieser Bundestagswahl hervorgeht. Also das meine ich jetzt tatsächlich ernst. Das ist kein Sarkasmus. Also ich hatte auch vorhin, als ich das Intro gemacht habe, habe ich mich so gefragt, eigentlich wolltest du was anderes sagen. Ich wollte eigentlich auch noch sagen, bester Podcast für Unforced Errors. Das ist nämlich das, was wir dann immer sagen, wenn es um genau solche Sachen geht. Der Friedrich Merz hat sich mit einem großen Kaliber, so ungefähr Paris-Kanone, hat er sich in beide Knie geschossen, ohne Not. Also wenn es jetzt irgendwas gewesen wäre, weiß ich nicht. Also ein schöner Double Bind wäre ja zum Beispiel gewesen, diese 3 Milliarden mit der Ukraine. Ja, ich meine, da stimmt die AfD nicht dafür, weil die alle von Russland gekauft sind. Aber das wäre ja was gewesen, wo man gesagt hätte, ach scheiße, die AfD hat dafür gestimmt. Aber eigentlich ist es ja gut, weil es für die Ukraine ist und so. Aber ja, das ist alles sehr schlimm mit Aschaffenburg. Wenn ich der Vater dieses Jungen wäre, würde ich wahrscheinlich auch Blutrache schwören oder so, aber du kannst sowas doch nicht zum Anlass nehmen, noch mal kurz vor der Bundestagswahl so eine Sache rauszuhauen, von der du weißt, dass sie, ich meine, der hat gedacht, er spielt fünfdimensionales Schach, der hat gedacht, ja, also bevor die Union jetzt hier mit der AfD abstimmen lassen, stimmen SPD und Grüne mit. Die lassen ja alles mit sich machen. Ja, so ist es halt nicht gekommen.
Ja, er hat auch gesagt, auch ein weiteres Zitat, er gehe all in. Das
ist ja
ein Begriff ja aus.
Alleine die Politik in einer so wichtigen Zeit, die Politik in der Bundesrepublik Deutschland, der will ja nicht der Croupier vom Casino am Potsdamer Platz werden, sondern der will Bundeskanzler werden. Und dann so eine Sprache zu benutzen, ja, dann kann man ihm nur attestieren, ja, du Vollprofi, du bist all in gegangen und die Bank hat gewonnen. In diesem Fall ist die Bank die sogenannte Alternative für Deutschland. Das ist ja ein Unforced Error sondergleichen, und der Mathieu von Rohr vom Spiegel hat das heute auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wunderbar auch zusammengefasst. andere haben es auch getan, aber der hat das sehr pointiert kommentiert und hat halt sinngemäß gesagt, ja, es gibt ja so zwei Vorstellungen darüber, wie das mit den Rechtspopulisten funktioniert. Die eine Schule sagt quasi, ja, wir müssen deren Forderungen übernehmen und dadurch graben wir denen das Wasser ab. Und die andere Schule sagt, ja, wir müssen uns ganz dolle von denen abgrenzen und nur so kriegen wir die Kleinen. Und überall in Europa sieht man nur Beweise für Nummer eins, nämlich wenn du die Themen übernimmst, gewinnen am Ende die Rechtsextremen, die Faschisten, weil die Leute dann halt das Original wählen. So, und das hat ja dramatische Folgen. Die Konservativen in Frankreich zum Beispiel sind nicht mehr existent. Da gibt's jetzt nur noch Marine Le Pen. Ja.
Ja.
In anderen Ländern in Europa läuft das ähnlich. Und also Friedrich Merz, Unforced Error, und hat die CDU, CSU auf einen Kurs der Selbstverzwergung gegeben und sich im Grunde genommen am, wie es so schön heißt, Ring durch die Manege führen lassen. Und ist jetzt, habe ich gestern schon gesagt, auf dem Kurs habe ich den Twitter, der ist jetzt die Bitch der AfD. Der ist jetzt, den kannst du ja nicht mehr ernst nehmen. Ja, vor allem, wenn der könnte ja auch jetzt immer, also wenn ich die AfD wäre, würde ich ja jetzt noch den Antrag stellen, konstruktives Misstrauensvotum gegen Olaf Scholz. Und hier, wahrscheinlich braucht es dafür irgendwie ein Viertel oder ein Drittel oder zwei Drittel des Bundestages, ne? Muss ich mal nachgucken. Und dann Friedrich Merz zum Bundeskanzler. Das wäre
mit den Stimmen der AfD und des verbliebenen Bündnisses Sarah Wagenknecht.
Des verbliebenen Bündnisses Wladimir Putin.
Und der BSR. Ja. Und
der Berliner Stadtreinigung.
Und also die Stimmen der Berliner Stadtreinigung.
Also es ist furchtbar ist das falsche Wort. Das ist gestern, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr pathetisch, aber gestern ist ein Stück Bundesrepublik gestorben. Oder gestern ist die, weiß ich nicht, Bonner Republik, von der ja in Berlin nicht mehr viel übrig war, endgültig gestorben. Ja, also das war, ich weiß nicht, wie viele Metaphern ich noch benutzen soll.
Die, ja, die lassen wir gleich noch Metaphern aus der Tube rufen. Ja, genau. Komm, sie ist aus der Tube. Vielleicht auch noch mal ein weiterer Aspekt. Es gab dann der Fachbegriff Superschlaubi-Schlumpftechnik dafür, in diesen Entschließungsantrag so ein paar, wie sich diese Superstrategie Friedrich Merz überlegt hatte, so ein paar Fallen, gemeine kleine Fallen für die AfD einzubauen, indem dieser Antrag Sachen enthielt, die sich gegen die AfD richteten. So, dass man gesagt hat, dann stehen die aber ganz schön doof da, wenn die zustimmen. Und das heißt, in diesem Antrag von extrem rechter und extrem linker Seite, das ist ja immer das Gleiche, wird pauschal Stimmung gegen Ausländer gemacht. Zum Beispiel mit dem mit unserer Verfassung nicht vereinbaren, auch noch grammatikalisch falsch, nicht vereinbaren Konzept einer Remigration. Und da haben die gedacht, jetzt stellen wir denen eine Falle und dann stimmt die AfD diesem
dafür
und schießt sich selber ins Knie. So.
Und dann lösen die sich in Luft auf.
Und wer spricht jetzt noch darüber, dass die AfD so zwei, drei Sätze mitgestimmt hat, die letztlich widersprüchlich zu den von Ihnen ansonsten vertretenen Positionen sind? Rhetorische Frage, rhetorische Antwort, niemand. Niemand. Ganz im Gegenteil. Ja. Die AfD stellt sich jetzt da als diejenigen, die gesagt haben, also wenn es um unser Vaterland und um die Sicherung vor diesen bösen Männern mit Messern geht, dann müssen wir auch so stark sein, dass wir an diesen Stellen mal fünfe gerade sein lassen und diesen Antrag, der so gut für unser Land ist, für unser Volk ist, den trotzdem mittragen. Also diese super schlaue Schlumpftechnik, das fand ich auch nochmal sehr, sehr beachtlich. Dann würde ich nochmal gerne auf diese Aussage von Friedrich Merz zurückkommen.
Dass er das bedauert.
Und
ja, das ist da. Aber Moment, ich muss da sagen, das ist wie so der Vater, der das Kind schlägt und ihm sagt, es tut mir viel mehr weh als dir. Oder auch seine Frau schlägt und dann sagt, ich bedauere das sehr. Das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Das tut mir leid. Ich wollte das nicht.
Ja, das ist eine...
Das ist derselbe Formenkreis.
Das ist derselbe Formenkreis und man kann das mal in einen deutschen Gerichtssaal übertragen. Und das ist der... Das ist ja dieses, ich hab's nicht gewollt. Das sind so, wenn man mit 125 Stundenkilometern betrunken durch die Innenstadt mit seinem Auto fährt und dann sagt ich, dann, wenn man dann irgendwann aufwacht oder wieder klar ist, will man wahrscheinlich sagen, ich bedauere das, dass da drei Menschen gestorben sind durch mein Handeln. Das lässt aber den Vorsatz nicht entfallen. Und da sind wir jetzt im deutschen Gerichtssaal. Wer ein Schadenseintritt für möglich hält und ihn billigend in Kauf nimmt, so die ganz klassische Formel für den sogenannten bedingten Vorsatz des Bundesgerichtshofs, des Reichsgerichts, glaube ich auch schon, der handelt vorsätzlich. Vorsatz ist nicht immer nur, wenn ich was wirklich will, sondern Vorsatz ist auch, wenn ich es für möglich halte und billigend in Kauf nehme, dass es eintritt. Und genau das ist das hier, weil also Herr Merz, alle wussten das und auch Herr Merz ist
auch
Beweislage
nicht, er ist zwar blöd. Ja, er ist blöd, aber nicht so gehirnamputiert, dass er sich das nicht denken
konnte. Möglich gehalten und natürlich in Kauf genommen, weil alles sprach dafür, dass dieser schwere Schaden auch tatsächlich eintritt. Also mindestens Eventualvorsatz, wenn nicht noch eine stärkere Vorsatzform. Dann auch noch so spitzfindig, wir kennen das von Bill Clinton, er habe irgendwie am Joint gezogen, aber nicht inhaliert und das mit der Zigarre war auch kein Sex.
Und er hatte nie Sex mit dieser Frau.
Und kennen wir das auch?
Er sprach ja von dieser Frau.
Diese Spitzfindigkeit zu sagen, ja, es war ja keine Zusammenarbeit. Wir haben uns ja nicht zusammengesetzt. Also, was kann ich dafür, wenn die mitstimmen?
Wenn ich ein Kondom dabei trage, ist es nicht Fremdgehen.
Ja, es ist auch keine Vergewaltigung. Und das ist auch bei wirklich streng, ganz, ganz sachlich nüchterner rechtlicher Betrachtung ist es falsch, denn man muss sich da nicht hinsetzen und so einen Zettel unterschreiben, Wirbelschmerz und Alice Weidel. Nein. Ein abgestimmtes Verhalten ist es natürlich auch, wenn man so Zwinker-Zwinker-mäßig macht.
Zwinki-Zwonki.
Und natürlich ist es Zwinki-Zwonki. Ja? Natürlich ist es Zwinki-Zwonki. Und all das macht es neben dem tiefen Paradigmenwechsel in der deutschen Politik, macht es gleichzeitig, und das ist besonders traurig, es ist so schlimm und so unglaublich billig zugleich. Das macht es, glaube ich, ganz besonders unerträglich.
Was besonders schlimm ist, ist diese kognitive Dissonanz zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Dass der, glaube ich, da gedacht hat, er spielt da jetzt fünfdimensionales Schach auf Großmeister-Level. Ja. Niemand kriegt das hin, ihm da das Wasser zu reichen. So eine geniale Taktik ist das. Und am Ende, jeder, der sich das anguckt, denkt sich so, was machen die da? Was ist das? Was soll das sein? Wieso denkt er sich, dass das eine gute Idee ist? In welchem Universum denkt er das? Das ist das Schlimme. Das sage ich ja auch immer sehr gerne. Ich bin fest davon überzeugt, dass du schon mit einer fünften Klasse in der Lage bist, das innerhalb von 45 Minuten in einer strukturierten Form durchzuarbeiten und dann zu dem Ergebnis zu kommen, dass das kompletter Scheiß war.
Ja, ich habe auch noch ein Zitat.
Ja.
Diesmal aus dem Ausland, wahrscheinlich.
Michel Friedmann, muss ich ganz kurz sagen. Michel Friedmann ist aus der CDU ausgetreten.
Sauber. Gut.
Wegen dieser Sache. Also muss man, also der, und das ist, ich glaube, der war sogar mal Mitglied des Bundes.
Ja, der war jedenfalls.
Der war Mitglied des Bundesvorstands und alles. Also das ist jetzt schon, also Michel Friedmann.
Ja, das ist nicht
Paul Schönbühler. War schon eine Hausnummer in der CDU. Der war da jetzt nicht vorderste Reihe, aber der hat da mitgemischt.
Ja, sehr gut. Aber aus dem Ausland hat sich auch ein... wir müssen ihn nicht näher vorstellen. Jeder kennt ihn, ein guter Mann aus Ungarn geäußert.
Viktor Orban.
Viktor Orban. Und er hat auf X,
lass mich raten.
Hat er eine Nachricht der Deutschen Welle retweetet, ne? Germany, Doppelpunkt, far right, decide vote on anti-migration proposal. Und da hat er dann kommentiert auf Deutsch, gesagt, guten Morgen, komm an Deutschland, Ausrufezeichen. Und dann auf Englisch, welcome to the club. Viktor Orban.
Ja.
Unser Mann.
Ja, unser Mann. Es ist so toll. Es ist so toll, was ich da
jetzt für... Ja, Zurückweisung an den Grenzen natürlich auch. Ne? Österreich sagt, also sagt, Dankeschön, das ist ja super. Ne? Dann schickt ihr die zu uns. Und
Entschuldigung. Das ist auch deswegen so doof. Ey, wir haben jetzt 2025, vor zehn Jahren sind die alle rauf und runter getanzt durch die Talkshows, durch die Medien und haben alle gesagt, 2015, das darf sich nicht mehr wiederholen. Dieser unkontrollierte Zuzug, das war ja so schlimm. Niemand hat was gemerkt. Niemand. Jeder, der behauptet, er hätte irgendwas davon gemerkt, dass wir 1 Million Syrer aufgenommen haben, lügt. Niemand hat irgendwas davon gemerkt.
In dem einen oder anderen Krankenhaus haben die was gemerkt, dass sie ausnahmsweise mal behandelt wurden.
Alles hat funktioniert wie vorher, ja. So, und dass man sich irgendwie 2025, und das ist natürlich auch Medienversagen, dass man sich dann 2025 hinstellt und auch immer sagt, ja, wir müssen die Grenzen dicht machen. Alter, wie viele Wohnungen kannst du denn in 10 Jahren bauen? Wie viele Wohnungen kannst du denn bauen? Ich meine, guck dir an, was China in 10 Jahren gemacht hat. Guck's dir einfach an. Guck dir an, was andere Länder in 10 Jahren hinkriegen. Das ist das Erbärmliche. Nee, sorry, dass ich mich jetzt gerade aufrege, aber das ist richtig erbärmlich, ja? Es gibt so krasse Probleme.
So,
Klimawandel, Russland, KI sogar in einer gewissen Weise, ja, Faschismus in den USA, die Tesch-Broseps, die jetzt alle auf einmal feststellen, dass Rechtssein total geil ist. Es gibt so viele obszönen Reichtum auch in Deutschland, ja. Es gibt so viele Sachen, die man angehen muss, ja, dass man wieder Wasser aus einer Toilette trinken kann, ja. Und Was machen die? Ebnen den Faschos in Deutschland den Weg, indem sie sie salonfähig machen, durch so einen Scheiß.
Tja. So. Es überlagert, es verdrängt alle Themen von Wichtigkeit. Und Wirtschaft ist kein Thema, Energie ist kein Thema, Kultur ist kein Thema, Bildung ist kein Thema. Aber dann bei der nächsten, wenn die nächste PISA-Studie kommt, Fachkräftemangel ist das Gegenteil eines Themas, weil keiner kapiert, dass man dafür Menschen aus anderen Ländern braucht. Integration von Ausländern, also von Menschen, von Leuten ohne Deutschen, was? Integration ist kein Thema. Was sollen denn die sagen, die jetzt hier sind? Und ich weiß gar nicht, also ich kann es mir grob,
Scheiße.
Ganz grob vorstellen, Scheiße, wie man sich hier fühlen muss.
Ja.
Auch diese ganzen Abschiebefantasien, wie man sich hier fühlen muss. Mein Gott, ey, dann fährst du mal betrunken Auto und dann sollst du gleich ausgewiesen werden. Also betrunken Auto fahren, das weiß man, weiß auch der Immunitätsausschuss des Deutschen Bundestages oder des Bayerischen Landtags. Da dürfte die Quote bei nahe 100% liegen oder sagen wir mal bei 100% der Leute, die jedenfalls eine Fahrerlaubnis hatten.
Ja.
Und so weiter und so fort. Also alle echten und großen Herausforderungen sind an den Rand gedrängt und die Leute werden ihre Wahlentscheidung auf Grundlage eines Entschließungsantrags. Da kann auch drinstehen, der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, dafür zu sorgen, dass es mehr Freibier gibt. Kann man auch mal.
Ich muss aber noch ein Thema gerade sagen, das mag ein bisschen ungewöhnlich klingen, aber dann könnt ihr wenigstens sagen, you heard it here first. Humanoide Roboter. Und zwar in China gibt es wirklich viele Startups, die also kurz davor sind, humanoide Roboter auf den Markt zu bringen, sehen so aus wie Menschen, also nicht exakt so, aber haben denselben Körperbau, sag ich mal, wie Menschen. Und Also in spätestens 5 Jahren werden die Dinger bei uns in den Küchen stehen und kochen. Und dann wird's wieder heißen, warum hat das denn keine deutsche Firma gemacht? Ich mache mich da ja auf dem Kurznachrichtendienst Twitter immer drüber lustig, dass irgendwie Kai Wegner hat mal in Berlin so eine Firma besucht, die damals meinte, sie wäre die einzige Firma in Deutschland, die humanoide Roboter herstellt. Der humanoide Roboter von dieser Firma sah so aus, das war so ein Wägelchen mit 4 Rädern und dann sah das so ein bisschen aus wie so eine Säule und oben war so ein ovalförmiges Gesicht drauf. Das war ein humanoider Roboter. Ich wurde dann eines Besseren belehrt. Es gibt wohl ein Startup in Deutschland, das das macht und die auch ordentlich Venture Capital Kohle irgendwie sammeln. Aber in China gibt's schon Preisschilder für die Dinger, ja. Für $16,000 kannst du dir dann so ein Teil kaufen, ne? Ist natürlich dann die Frage, was ist das Geschäftsmodell? Musst du dann da irgendwie jeden Monat nochmal 100 Euro extra abdrücken, sonst funktioniert der Teil nicht mehr. Aber das ist auch eine Technologie, die wird ungefähr so umwälzend sein wie das Smartphone oder so, ja? Das verpennen wir komplett.
Wir verpennen alles. Das Unterbinden von Migration machen wir uns Gedanken. Was mir auch gerade einfällt und auffällt, heute ist ja der 30. Januar. Ne? Und
das ist richtig.
Diese beiden Geniestreiche, dirigiert von Friedrich Merz, finden statt am 29. Januar und am 31. Januar.
Ja.
Meinst du, die haben den 30. Januar da quasi umschifft, damit sie nicht es den Schülern zu leicht machen, dass sie sagen, am 30. Januar wird immer dem Faschismus der Weg bereitet?
Wieso? Jetzt muss ich zu meiner Schande stehen.
Also 30. Januar Hitler zum Reichskanzler ernannt. 33. Machtergreifung, sogenannte Machtübernahme. 30.
Ach
Januar.
Ach so, warum habe ich denn da immer März im Kopf?
Ja, das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
Egal, also, nö.
Wegen das der März wahrscheinlich, gefallen, Friedrich Merz.
Wahrscheinlich, nee, das hat wahrscheinlich einfach praktische Gründe. Dass die
haben, nicht, die haben, dass den 30, die, haben sich gesagt, ey, 30. Januar können wir nicht bringen?
Na, ich glaube, heute ist halt, wahrscheinlich ist heute in der Plenarwoche halt einfach kein Plenum gewesen. Oder die haben das im Ältestenrat, weiß ich nicht. Ich glaube, es kann natürlich sein, dass sie im Ältestenrat im Bundestag gesagt haben, nee Leute, wir können nicht am Tag der Machtergreifung so ein Ding da bringen. Aber also weißt du, am Ende des Tages ist sowas Friedrich Merz auch komplett egal. Der ist ihm komplett egal, weil er würde ja sagen, er hat da ja nicht gelebt und er hat ja jetzt auch nicht mit Hitler kooperiert. So.
Ja, ja? Genauso wie Berti Fuchs in Argentinien keine politischen Gefangenen gesehen hat 1978. Gut, ein weiter Bogen.
Wir wissen ja auch von Verena Balsen, dass die Zwangsarbeiter bei Balsen einfach richtig gut behandelt worden sind. Die Familie Quandt hat ihr Vermögen auch. Also was zwischen 33 und 45 war, wir wissen es nicht, aber auf einmal war sehr viel Geld auf dem Konto. Ja, so. Und das, du weißt doch, wie das läuft, Ulrich. Du weißt doch, wie das läuft. Man wach auf und weiß halt nicht, was in den letzten 12 Jahren passiert ist.
Kontostand ist auch immer ein Rätsel. Also
ein Fall für Ayman Abdallah und das Galileo-Mysterium.
Ja,
es ist. Es fällt einem gar nichts mehr. Mir fällt noch eines ein. Man kann nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte.
Ja, das ist
tatsächlich. Mich frustriert das so sehr, dass ich tatsächlich nur noch diese autoaggressiven Gewaltfantasien habe, wo ich mir denke, vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, ein neues Parteiprojekt zu gründen, wo man einfach darüber redet, dass man den Niedergang der Zivilisation einfach beschleunigen möchte, dass man sagt, uns geht das mit der AfD nicht schnell genug und den ganzen Faschos, wir wollen es noch schneller machen, ja, so, und dann einfach noch immer ein Schippchen mehr, weiß ich nicht,
Wie gesagt, Selbstmord aus Angst vor dem Tod, da schließt sich der Kreis. Haus des Politikwechsels steht ja groß dran an der am Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.
Ja, ja.
Ein ganz schlimmes Wort. Genauso wie diese bekloppte Metapher von der Brandmauer. Alle haben gedacht, ich sag mal Brandmauer, dann steht da schon. Alles Unsinn. Man muss sich damit drüber unterhalten, was man eigentlich will und was nicht. Brandmauer ist eine vollkommen unterkomplexe, rein metaphorische Betrachtung. What the fuck?
Ich hatte das, glaube ich, schon mal in diesem Podcast gesagt, aber was mir dazu immer einfällt, ist, die Jesuiten haben immer an ihre Klöster, haben die immer so, heute würde man sagen Memos, ja, haben die immer so Briefe rausgegeben, was so Themen sind, über die man reden darf und über die man nicht reden darf. Und historisch ist das deswegen sehr interessant, weil du weißt, also wenn über ein Thema nicht geredet wird, dann musst du auch nicht in so einen Brief reinschreiben, dass man nicht über es reden darf. Das heißt, wenn da jetzt drin steht, ihr dürft nicht über das heliozentrische Weltbild reden, dann lässt sich daraus ganz gut schließen, dass die alle die ganze Zeit über das heliozentrische Weltbild geredet und diskutiert haben. Und genauso ist es mit der Brandmauer. Also ich habe in den 90ern, aber dafür in den 2000ern, also ich würde sagen, die letzten 20 Jahre habe ich schon Politik sehr stark verfolgt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Wort Brandmauer so häufig gesagt worden ist wie in den letzten 2-3 Jahren.
Tja, und so ein Quatsch ist es dabei auch noch, ne? Also, ja.
Ja, es ist auch eine total bescheuerte Metapher. Du kannst ja auch wunderbar eine Brandmauer haben und dann sind deine Nachbarn trotzdem Faschos und du verstehst dich mit denen gut, ja. Es ist auch, Ulrich, es ist auch alles so ein bisschen egal.
Ja, jedenfalls weiß man jetzt, wenn man die AfD an die Regierung haben möchte, ist es völlig egal, ob man AfD oder CDU wählt.
Man kann auch CDU wählen.
Man kann auch CDU wählen, genau.
Erstens, wie gesagt, ich freue mich ein bisschen zumindest darüber, dass wir recht hatten, dass also Friedrich Merz kurz vor der Wahl noch einen Bock schießt. Ich freue mich auch darüber, dass Friedrich Merz aus der Nummer nicht mehr rauskommen will. Friedrich Merz Name wird in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingehen, wie der Name Franz von Papen. Und der Name Friedrich Merz wird in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nie positiv konnotiert sein. Das kann man nach gestern ausschließen.
Das gefällt mir so gut, dass ich meine, wir sollten jetzt das Thema verlassen.
Wir wechseln das Thema. Wir reden über Geld.
Über Geld.
Ich weise ganz kurz hin, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Und bei allen Leuten, die das bereits machen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Kommen wir zu einem Thema, das schon immer ein wichtiges Thema war bei Lauer und Wehner, was uns sehr am Herzen liegt. Legal Education. Wir haben das hier in diesem Podcast schon ein paar Mal gesagt, aber gerade gibt es einen sehr schönen oder nicht so schönen Anlass, je nachdem, wie man's sieht. Wir wollen ganz kurz, weil wir sind ja auch ein sehr kompakter Podcast, über die eidesstattliche Versicherung, die Versicherung an Eidesstatt reden. Es begab sich nämlich zu der Zeit, dass ein Grünabgeordneter in Berlin, ich nenne jetzt aus diversen Gründen nicht den Namen, der sich mit Vorwürfen konfrontiert sah, Frauen sexuell belästigt zu haben. Darüber könnte man ein eigenes Thema machen. Wir haben nicht so viel Zeit und es wurde auch schon vieles auch sehr Richtiges dazu gesagt. Aber was in meinen Augen immer zu kurz bleibt dabei, ist das Folgende. Der RBB führte da quasi die Speerspitze in der Berichterstattung an und hat dann in der Berichterstattung mehrfach gesagt, geschrieben, gesagt, mitgeteilt, dass die Frauen, mit denen sie da in Kontakt wären, die hätten dem RBB gegenüber alle eidesstattliche Versicherungen abgegeben, dass sich das so zugetragen hätte. Dann haben die das, diese ganze Berichterstattung, bevor sie sie gebracht haben, dem Justiziariat des RBB gegeben. das dann gesagt hat, ihr könnt das so bringen. Und das ist jetzt vielleicht schon mal eine Vorwegnahme der Bewertung. Aber ich glaube, da können sich einige im Justizariat vielleicht mal eine neue Stelle suchen und sollten dann vielleicht in ihren Lebenslauf nicht reinschreiben, dass sie im Justizariat des RBB gearbeitet haben. Ja, warum reden wir darüber? Ulrich, willst du es erklären oder soll ich es erklären? Warum sind diese eidesstattlichen Versicherungen so problematisch? Was macht das mit dir, wenn der RBB in seiner Berichterstattung sagt, er hat sich von Frauen, bei denen sich dann rausstellte später, dass sie gar nicht existiert haben und der RBB es auch nicht für nötig erachtete, die Identität zu überprüfen, bevor er die Berichterstattung bringt. Was macht das mit dir, wenn du sowas liest oder hörst?
Es macht mich sehr traurig, sehr, sehr traurig.
Ja, und warum? Kannst du das auch erklären?
Ja, ich versuche das mal. Und trotzdem großen Schmerz. Stichwort Ausgang, Stichwort Legal Education. Es wäre schon sehr schön, wenn so ein Minimum an rechtlicher Bildung, vor allem bei Multiplikatoren, konstant vorhanden und abrufbar wäre.
Auch beim Justiziariat des RBB.
Unter anderem beim Justiziariat des RBB. Ich schwenke noch einmal ganz kurz zurück zu unserem vorherigen Thema, bei dem es auch ganz häufig durcheinander ging, was denn nun der Entschließungsantrag ist und der Gesetzesentwurf. Ja. Ich habe in der Tagesschau vernommen, dass das, was gestern verabschiedet wurde, ein Gesetzentwurf gewesen sei.
Schön.
Also, schön. Ja, und es ist jetzt keine, es ist jetzt nicht irgendwie so eine Spitzfindigkeit, dass man gesagt hat, haha, du hast glaubhaft gesagt, dabei geht's um Glaubwürdigkeit. Nein, nein, das ist schon deutlich wichtiger. Und so ist es mit der eidesstattlichen Versicherung. Die eidesstattliche Versicherung ist ein Scheinriese und wird als Instrument missbraucht und von denen, die den Einsatz der eidesstattlichen Versicherung sehen, verkannt. Die eidesstattliche Versicherung ist in ganz vielen Fällen nicht mehr, und zwar kein bisschen mehr, als eine schlichte Erklärung, so wie man sie mündlich oder auf einem Schmierzettel abgeben kann. Nicht mehr in ihrer rechtlichen Wirkung und auch nicht mehr an Versicherung und auch nicht mehr als mehr Gefahr ginge von ihr aus, als, wie gesagt, eine Bemerkung, die man einfach in der Kneipe tätigt. Denn es ist zwar strafbar, die Abgabe einer falschen Versicherung an Eidesstatt nach Paragraph 156 des Strafgesetzbuches, aber nur eine ganz bestimmte Art von eidesstattlichen Versicherung und nur in einer ganz bestimmten Situation ist betroffen und nur die Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung in einer bestimmten Art und einer bestimmten Situation ist mit Strafe bedroht. Wenn also jemand hingeht und sich von einem Notar eine eidesstattliche Versicherung beglaubigen lässt, ist das als für sich genommen genauso wertvoll, wie wenn ich zum Christopher gehe und sage, ich erkläre das dir gegenüber. Das
ja. ist also ich sag mal so, ich beglaubige auch gerne eidesstattliche Versicherung. Ja. Ich mache euch einen guten Preis.
Also es gibt die ganz billige ist, dass man sagt, dass man einfach so selber sagt, ich versichere
Vorlage
das.
Vorlage bei Gericht.
Ich versichere das an Eidesstatt. Also das gute Alter, ich schwöre dir, Alter. Und die zweitblödeste Stufe ist, man geht zu einem Notar und sagt, ich habe hier eine eidesstattliche Versicherung abzugeben. Herr Notar, bitte beurkunden Sie. Das macht er natürlich. Und dann legt er die in seinen Tresor, in seinen Notartresor.
Sagen Notare wenigstens, dass das Spökes ist? Nee, das machen die nicht.
Ja, die belehren, ganz sicher belehren die darüber, was es damit auf sich hat. Und die werden dann auch sagen, hier, hör mal, wenn du diese eidesstattliche Versicherung vor einer für die Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung zuständigen Behörde abgibst in einem Verfahren, in dem diese Behörde eine eidesstattliche Versicherung abnehmen darf, kann oder muss, dann machst du dich strafbar. Also wegen Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung kann sich strafbar machen, wer in einem Zivilverfahren, in der presserechtlichen Auseinandersetzung ist es häufig so, dass man versucht, durch einstweilige Verfügung eine bestimmte Äußerung untersagen zu lassen.
Unterdrücken, ja.
Und da gibt man dann tatsächlich in diesem Zivilprozess vor dem Gericht
E-V's ab.
An das Gericht eine eidesstattliche Versicherung rein und versichert in Kenntnis der Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung. Auch wenn die Bild-Zeitung schreibt, dass ich jede Woche kleine Hundewelpen im Fluss versenke, versichere ich an Eidesstatt, ich, Ulrich Wehner, versenke keine Hundewelpen im Fluss. Und wenn ich das dann doch tue und habe diese eidesstattliche Versicherung vor dem Landgericht Hamburg, Berlin, Brilon oder was auch immer abgegeben, dann mache ich mich strafbar. Wenn ich nur dem Christopher gesagt habe, ich hör mal Christopher,
oder
ich
RBB.
Versichere dir an Eisenstadt, dass ich
versichere ich ihn und der deutschen Öffentlichkeit,
dass ich nicht mit der AfD zusammenarbeiten werde, und dann mache ich das doch, dann ist es nicht strafbar. Es ist einfach nicht strafbar. Also die Zusammenarbeit ist strafbar, aber die Abgabe der Eisenstadt, der sogenannten Eisenstadt, die Versicherung vorher nicht. So, und das, was sie beim RBB gemacht hatten, war, da hat sie dieses irgendwo, hatten, haben die auf dem Blatt Papier haben die geschrieben, eidesstattliche Versicherung, dann hat da eine unterschrieben mit falschem Namen und Angabe falscher Personalien, und dann sind diese Spezialagenten ganz offenbar da losgesteppt und haben das für bare Münze genommen. Da gibt es viel zu sagen. Wir, und ich vermute du, dir war es wichtig, wir war es wichtig, uns war es wichtig, darauf hinzuweisen, Augen auf, wenn irgendjemand von der eidesstattlichen Versicherung spricht, da ist in den allermeisten Fällen weniger dahinter, als man zuvor vordergründig meint.
Ja, beziehungsweise, was ich halt wirklich schlimm finde, ist, also klar, wenn das jetzt so im alltäglichen Gebrauch passiert, I don't know, kann mal passieren, so, ja. Also ich wüsste jetzt nicht, was für einen Zusammenhang. Was?
Ich versichere Ihnen eidesstattlich, ich habe nicht mehr Geld. Bitte, ich bringe es morgen nach.
Ja, irgendwie, I don't know, ja. Das kann schon mal, es kann ja auch wirklich sein, dass Leute irgendwie naiv sind und denken, wenn sie jetzt was an Eidesstatt versichern, dass das dann mehr Wert hat, als wenn sie es jetzt einfach nur so sagen. Das will ich ja gar nicht ausschließen, ja. Aber so kennt man mich. Wo ich es wirklich extrem problematisch finde, ist halt bei Medien. Und wo ich es halt noch krasser finde, ist, wenn diese Medien das ihrem Justiziariat geben und das Justiziariat sagt, ja, nö, das ist ja total super. Eidesstattliche Versicherung, immer gut. Weil ich schon erwarte, dass Medien, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich, das, was wir hier in diesem Podcast sagen, wissen. Das kann man auch erwarten. Und wenn ich dieser grünen Abgeordnete wäre, ich würde ja den RBB bis in die Steinzeit zurückklagen. Das ist wirklich so ein Fall, wo es ärgerlich ist, dass wir in Deutschland keinen Strafschadensersatz haben wie in den USA. Weil, also in den USA, der wäre jetzt ein gemachter Mann. Die würden sich für einen zweistelligen Millionenbetrag, würden die sich vergleichen irgendwo. Also das ist so krass. Mir ist das schon übel aufgestoßen im letzten Jahr. Da gab es so eine absurde Berichterstattung. Man kann ja über diesen Till Lindemann von Rammstein, kann man ja denken, was man will. Und was der da mit den Frauen gemacht hat, das ist halt auch einfach irgendwie sehr widerlich und für einen 60-jährigen Mann auch nicht altersgerecht, ja. Aber offensichtlich konnte man ihm da jetzt irgendwie keine Straftaten nachweisen. Und dann war aber die Tagesschau der Meinung, sie muss ein Jahr nach den Vorwürfen nochmal einen Artikel machen, dessen einziger Aufhänger war, dass es jetzt ein Jahr nach den Vorwürfen ist. Und dieser Artikel war auch gespickt mit, das haben sie gegenüber der Tagesschau an Eidesstatt versichert. Und da muss ich sagen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Weil da ein Eindruck erweckt wird, das hätte einen besonderen Charakter.
Genau, das Einzige, was damit
belegt wird, ist, dass die Leute, die sowas schreiben, die totalen Volldeppen sind, weil sie entweder bewusst in Kauf nehmen, dass sie da etwas veröffentlichen, was ungefähr die Qualität hat von Rüdi sagt Günni nach dem dritten Bier was an der Theke, ja. Oder, dass sie es halt nicht wissen, dass sie zu doof sind und tatsächlich der Meinung sind, dass das jetzt der totale Burner ist, dass ihnen irgendeine anonyme Frau von Bündnis 90 Die Grünen an Eidesstatt versichert hat, dass sie von irgendeinem Abgeordneten komisch angefasst worden ist.
Ja, so ist es.
Und damit das ist jetzt auch kein Präjudiz zu diesem Fall, ja, sondern
wir wissen nicht, wir waren nicht dabei. Wir legen Wert auf die Feststellung, darüber, wir versichern eidesstattlich, dass wir nicht dabei waren.
Das kann auch immer sein, dass der da irgendwie Dreck am Stecken hat, das will ich gar nicht ausschließen, aber man leistet natürlich mit sowas auch den Leuten, die tatsächlich da einen Vorwurf haben, einen Bärendienst, ne? Mit so einem Scheiß.
Ja, und vielleicht also zur Abschließenden, damit hier die Lektion vollständig ist, die Qualität ändert sich nicht dadurch, ob man das vor, also die Strafbewertung ändert sich nicht dadurch, ob man das vor einem Notar abgibt oder nicht. Ist also nicht automatisch jede vor einem Notar abgegebene eidesstattliche Versicherung sanktionsbedroht in ihrem Wahrheitsgehalt. Das Einzige, was man damit erreichen könnte, kann, ist eine einigermaßen Sicherheit darüber, dass die Person tatsächlich überprüft worden ist, deren Identität. Also beim Notar ist es schon, also es gibt auch ziemlich kultige Notare, gerade hier in Berlin, kultig im Sinne von kriminell, die recht wilde Sachen machen.
So verwendet man das Wort kultig.
Deformation professionell. Aber üblicherweise sind Notare sehr seriöse Amtsträger auch. Und man muss auch eine sehr
trocken,
anspruchsvolle Zusatzausbildung machen. Ne? Drittes Staatsexamen genannt manchmal, glaube ich. Und das ist schon sehr seriös. Und es ist auch schon sehr, sehr schwierig, dahin zu gehen und sozusagen mit dem Ausweis vom Kumpel hinzugehen und zu sagen, ja, ich bin hier der Karl Müller, gib mal hier.
Die gucken sich das genau an. Ich kaufe die Gesellschaft. Ja. Woher kennen Sie sich? Ich bin gerade vom Bahnhof Zoo.
Vom
ich
habe
eine Currywurst bekommen. Vom Kotti kennen wir uns. So.
Ja.
Ja, also ganz, ganz furchtbar.
Oh,
genau.
Legal Education abgeschlossen.
Legal Education. So, reden wir noch.
Sonst, wer es nicht glaubt, kann DeepSeek fragen.
Ach so, DeepSeek. Ja, reden wir noch über DeepSeek.
Ja, DeepSeek. Christoph, lass mich eine Frage stellen. Du bist ja sehr
KI-bewandt.
Sehr aktiv und bildet auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz.
Ja.
Jetzt gibt es DeepSeek aus dem Reich der Mitte. Und wie beurteilst du DeepSeek? Ist es gut, schlecht? Was sagt uns DeepSeek?
Sagen wir mal so, DeepSeek ist auch ein Large Language Model. Und was natürlich jetzt sehr interessant ist, ist die Frage, ob das, was dort von der Firma behauptet wird, ob das stimmt. Also erstens, DeepSeek hat ja in der letzten Woche das Silicon Valley ziemlich aufgerüttelt. Man merkt das auch daran, dass OpenAI gerade im Stundentakt neue Features für ChatGPT raushaut. Also kurz bevor wir hier angefangen haben, habe ich ein neues Feature ausprobiert, und zwar man kann jetzt mit ChatGPT Videochats machen. Das ist ziemlich abgefahren. Also du machst deine Kamera an am Handy und dann kannst du dich mit ChatGPT live über das, also kannst jetzt auf gut Deutsch, du kannst mit ChatGPT kannst du jetzt Filme schauen und zusammen über den Film reden. Wenn das stimmt, was die Hersteller von DeepSeek sagen, DeepSeek ist ein Open Source Modell, das heißt, jeder kann das verwenden, kostenlos, ja, auch kommerziell. Ja, das heißt, wenn wir beide jetzt ein KI-Startup auf der Basis von DeepSeek starten wollen würden, könnten wir das morgen sofort tun. In den ganzen Benchmarks schneidet DeepSeek ungefähr so ab wie das klügste, in Anführungszeichen, Modell von OpenAI, also O1. Und wenn das stimmt, was die da sagen, dann ist das tatsächlich ein Durchbruch in der KI-Forschung, denn DeepSeek, die Firma, sagt, dass das Trainieren des Modells 6 Millionen US-Dollar gekostet hat, wo du bei anderen Modellen in, weiß ich nicht, 2- bis 3-stelligen Millionenbeträgen bist. Also OpenAI brennt ja im Monat im Moment durch die Milliarden, weil das eben so teuer ist, Modelle zu trainieren, und weil das eben so teuer auch ist, dann Modelle zu betreiben. Und DeepSeek war also deutlich günstiger beim Trainieren und auch deutlich günstiger beim Betreiben. Was man dazu sagen muss, es steht jetzt der Vorwurf im Raum, dass diese Firma ein Botnet benutzt hat, um dann DeepSeek mit ChatGPT zu trainieren. Und zwar dann also quasi immer Fragen und Prompts an ChatGPT zu schicken. Und ChatGPT hat dann quasi die Antworten geliefert. Und dadurch mit diesen Antworten wurde dann das Modell trainiert. Kann ich nicht beurteilen, wird sich zeigen. Es ist natürlich ein chinesisches Modell, wenn du das auf chat.deepseek.com benutzt und kommunistische Partei in deinem Prompt hast oder Xi Jinping oder Tiananmen, ja, dann sagt das Modell, oh sorry, kann ich jetzt leider nichts zu sagen, ja. Aber es ist schon beeindruckend und das hat einen Grund, warum die da jetzt alle gerade im Silicon Valley Schiss in der Büchse haben. Ne? Es gibt ja diesen Aufsatz, diesen geleakten eines Google-Ingenieurs, relativ jetzt am Anfang als ChatGPT veröffentlicht worden ist, wo er davon schrieb, there is no moat, also es gibt keinen Burggraben, es gibt quasi nichts, was diese KI-Startups quasi schützen kann. Denn Large Language Model funktionieren so, du hast ein künstliches neuronales Netz, das wird selbst initiiert, ja, das heißt, das macht sich erstmal ein paar eigene Verbindungen und dann ist die bisherige Trainingsmethode, die ich intuitiv ein bisschen schwierig finde, ich schreibe ja auch im Moment so ein bisschen an so einem Framework, wo ich versuche, KI-Intelligenz zu erklären, dann wird das Modell von Tag 1 mit allem beballert, was da in diesen Trainingsdaten dran ist. Das heißt, du gibst einem Modell, das noch nicht den Unterschied zwischen A und B kennt, also den Buchstaben, gibst du einen Aufsatz über Thermodynamik. Und das ist natürlich nicht unbedingt die effektivste Art und Weise, ein Modell zu trainieren, weil du dieses künstliche neuronale Netz mit ganz vielen Sachen bombardierst, mit denen es nichts anfangen kann und dann aber trotzdem versucht, da irgendwelche Muster zu erkennen und das irgendwie zu verarbeiten. Und weil du diese Modelle, weil die eben so trainiert werden, wie sie trainiert werden, ist es halt sehr aufwendig. DeepSeek sagt, sie haben ein Curriculum gehabt, was in meinen Augen deutlich mehr Sinn ergibt, dass du also wie bei einem Kind anfängst, erstmal so ganz grundlegende Sachen beizubringen und dann, wenn es schon lesen und schreiben kann sozusagen, dann erst anzufangen mit so Sachen wie Thermodynamik und Quantenfeldtheorie und solchen Sachen, ja. Ja, also es bleibt spannend. Ich finde es natürlich total geil. Also ich benutze ja sehr gerne ChatGPT und auch andere KIs wie zum Beispiel Claude und also gab nie so viele neue Features in so kurzer Zeit wie jetzt mit DeepSeek. Die haben Schiss in der Büchse und zeigt halt auch einfach, dass die Chinesen, also das ist jetzt auch die Frage, ob das alles so stimmt. Es gibt ja ein Embargo, was so GPUs angeht in China. Dann heißt es aber wieder, dass die Chinesen gleichzeitig versuchen, GPUs trotzdem irgendwie ins Land zu schmuggeln. GPUs sind also diese Grafikchips, die besonders gut sind. Also die starteten ursprünglich mal als Grafikchips und sind jetzt aber halt dafür da, um dann halt eben solche künstlichen neuronalen Netze zu trainieren. Und dann ist halt die Frage, stimmt das alles so, was DeepSeek sagt? Aber wenn es stimmt, wenn das alles so wahr ist, dann ist das gerade ein extremer Umbruch in der KI-Welt, insbesondere auch deswegen, weil jetzt durch dieses leistungsstarke Open-Source-Modell extrem viele ForscherInnen dazu in der Lage sein werden, jetzt nochmal deutlich mehr ihre Hypothesen zu testen, was jetzt KI-Intelligenz angeht. Ich habe einen kleinen Spoiler. Es ist Sprache. Es ist eigentlich relativ offensichtlich, weil das Interessante ist, es gibt ja nicht eine Architektur bei diesen Large Language Models, sondern es gibt verschiedene Architekturen. Ja. Das heißt, die arbeiten alle ein bisschen anders. Die haben andere Trainingsdaten. Aber am Ende kommen Modelle wie ChatGPT, DeepSeek, Claude, dieses Ding von Perplexity, die kommen alle am Ende, haben die dieselben Fähigkeiten. Und zwar, dass sie Analogien bilden können, dass sie vergleichen können, dass sie Metaphern haben. ChatGPT ist extrem gut darin, Ironie zu verstehen, was also schon bemerkenswert ist. Das kriegen die meisten Menschen
haben
ja nicht
da große Schwierigkeiten.
Und vor allen Dingen die extra Schwierigkeit bei ChatGPT ist ja noch, dass du nur schriftlich mit dem kommunizierst. Also selbst wenn du diesen Voice Mode benutzt, wird da nochmal so eine Speech-to-Text-Software dazwischen geschaltet, die dann deine Spracheingabe in Text übersetzt und umgekehrt, ne? Das, was ChatGPT schreibt, wieder vorliest. Und jetzt kann man natürlich wie die Philosophen des Geistes hingehen, ganz furchtbare Geschichte, hingehen und sagen, ja, es gibt irgendwas nicht Reduzierbares im menschlichen Gehirn, die Qualia, wie es ist zu denken, ja. Und das können also quasi nur Menschen können, also tatsächlich intelligent sein, und die KI ist, die macht das alles so nach, ist eine Simulation. Das erklärt aber nichts, also da drehst du dich nur im Kreis, weil es geht die ganze Zeit darum, was KI nicht kann. Wenn du dir ganz logisch einfach anguckst, komisch, also KI und Menschen, die können das, und die verschiedenen KIs untereinander können das auch mit diesen, also Intelligenzfähigkeiten. Was ist jetzt die logischere Erklärung, dass jetzt ganz viele KI-Startups alle verschiedene Architekturen gefunden haben, die Intelligenz hervorbringen? Und diese Intelligenz benutzt dann Sprache, um sich auszudrücken? Oder ist es Sprache? Ist Sprache Intelligenz? Also der Kern dessen, was wir als Intelligenz betrachten? Und ich bin der Meinung, vieles spricht dafür. Also dass du in der Lage bist, quasi ein strukturiertes Zeichensystem zu manipulieren. Und das ist das Großartige daran, das wird aber auch wahrscheinlich erst so in 10, 20 Jahren klar sein, dass wir dadurch, dass wir künstliche neuronale Netze mit Sprache bombardiert haben, haben wir im Grunde genommen reverse-engineert, was Intelligenz im Menschen ist. Das ist natürlich eine unglaubliche Kränkung, ne? Also erst sagt der Kopernikus, wir sind nicht im Mittelpunkt des Universums. Dann sagt der Darwin, wir sind gar nicht von Gott gemacht, sondern stammen von irgendwelchen Affen ab. Und jetzt wird klar.
Freud zwischendurch nicht vergessen, dass wir nicht Herr im eigenen Hause sind.
Dann sagt der Sigi, wir sind gar nicht wir, sondern eigentlich nur so eine, wir bilden uns selber quasi ein. Und jetzt kommt die KI-Forschung und sagt, wisst ihr was, Leute?
Kann ich besser.
Eigentlich ist es nur Sprache. Und damit jetzt die HörerInnen nicht sagen, ja, aber was ist denn mit so Google Translate? Warum ist denn Google Translate nicht intelligent? Weil Google Translate nicht die Regeln dynamisch anwenden kann, sondern ganz starre Übersetzungsregeln benutzt und dabei dann immer sehr komische Dinge rauskommen. Das Krasse bei künstlichen neuronalen Netzen ist ja, dass die dann in der Lage sind, Sprache dynamisch anzuwenden. Und das auf eine nuancierte Art und Weise. Also ich höre dann ja auch oft, ja, das ist ja nur Statistik und so. Ja, der Modus, das ist so ein rekursiver Statistikalgorithmus, der dann da das nächste Wort vorhersagt bei der Generierung der Antwort. Aber auch Menschen, also diesen Satz, den ich gerade spreche, der hat nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, wie er sinnvoll zu Ende geführt werden kann. Ich nehme in mir keinen Statistikalgorithmus wahr, aber es würde sich wahrscheinlich auch darauf reduzieren lassen. Niemand würde aber sagen, der Mensch ist nur Statistik. Niemand würde sagen, die Mona Lisa ist nur Pigmente. Und niemand würde sagen, ein Tiger ist total ungefährlich, weil musste keine Angst haben, ist ja nur ein großer Haufen Moleküle. Ja. So, und ich glaube aber auch, dass sich diese Sicht, die ich da habe, wahrscheinlich nicht unbedingt durchsetzen lässt, weil das würde bedeuten, dass wir es bei diesen Large Language Models handelt es sich um intelligente Entitäten, sage ich jetzt mal, ohne Kurz- und Langzeitgedächtnis. Das ist ja auch interessant, wenn du dich mit ChatGPT darüber unterhältst, dann sagt es, es befindet sich im Perpetual Now, also im immer andauernden, im unendlichen Jetzt, ja. aber in meinen Augen spricht nichts dagegen, dass wenn du so ein Modell mit einem ordentlichen Langzeit- und einem Kurzzeitgedächtnis ausstattest, dass es dann nicht auch sowas wie eine Persönlichkeit entwickelt, weil das ist ja auch diese Illusion von Kontinuität, die der Mensch hat, dass man morgens aufsteht und sagt, ja, ich bin ja noch derselbe Typ wie gestern. Ne? So, wenn wir keine Erinnerungen hätten, also würden wir uns auch anders verhalten, ist vielleicht aber auch etwas trivial, was ich jetzt sage. Ja, aber wir leben in spannenden Zeiten und es ist ein bisschen tragisch, dass wir als Menschheit es hinbekommen, so atemberaubende Dinge zu erschaffen wie künstliche Intelligenz, die, wie gesagt, wahrscheinlich funktional zumindest genau dasselbe ist wie menschliche Intelligenz. Funktional bedeutet, wenn ich nur mir die Funktionen angucke, dass ein Large Language Model anders arbeitet intern als ein menschliches Gehirn, das ist klar. Ich anthropomorphisiere das auch nicht. Ja, ich glaube nicht, dass ein Large Language Model viel mit dem Menschen zu tun hat. Aber was wir gemeinsam haben, ist die Fähigkeit, Sprache manipulieren zu können. Und das gibt uns diese ganzen bemerkenswerten Fähigkeiten, über die Welt nachzudenken und sie so zu beschreiben, wie wir es tun. Und in einer gewissen Weise ist das Large Language Model damit auch so ein nächster Schritt in der, oder kann man zumindest so sehen, als einen nächsten Schritt in der Evolution des Menschen. Wer weiß, vielleicht sind wir wenn wir in 1 Million Jahren alle Maschinen sind, dann gucken die auf ihre relativ kurze Zeit, wo sie mal in einem biologischen Substrat gelebt haben. Die gute Nachricht ist, diese ganzen Silicon Valley Bros, die irgendwie davon träumen, dass man irgendwie ihre Gehirnströme in eine Maschine tut und sie dann unsterblich werden, das wird alles nicht funktionieren.
Ja, im Anfang war das Wort und so geht es auch weiter.
Ja, das ist ich bin nicht mehr besonders religiös, aber das ist schon sehr bemerkenswert. Es ist ja auch in der Kabbala da dieser jüdische Mystizismus. Da geht's ja auch darum, dass Gott das Universum dadurch erschaffen hat, dass er einen Buchstaben ausgesprochen hat. Das ist also tatsächlich sehr interessant, dass da also die Sprache in so Schöpfungsmythen auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Ja, wir leben in spannenden Zeiten.
Ja, es gibt auch Spannendes. Es gibt auch Spannendes, was einen nicht sofort aufs Klo treibt und kotzen lässt, sondern es gibt auch Spannendes, das einfach nur spannend ist. Kann man sich vielleicht auch mal drum kümmern, statt dauernd zu glauben, dass einem hier der Mann oder die Frau von woanders die Butter vom Brot nehmen.
Ich sag dir, Ulrich, wenn die ganzen Ausländer erstmal abgeschoben sind, dann
ist das Internet schnell und wie ein deutscher ICE.
Ja. Tja. Ja, wahrscheinlich wollen wir nicht noch ganz kurz über Elon Musks Hitlergruß reden.
Nein, das ertrage ich jetzt nicht. Der 29. Januar 2025, den muss man sich merken, aus heutiger Sicht war es gestern.
Ja.
Schlimm, schlimm. Und also ich wäre bereit, das Abbinden über mich ergehen zu lassen.
Ich muss das jetzt abbinden, ne? Ja. Also, liebe HörerInnen, das war die 185. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Donnerstag, den 30. Januar 2025. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Römergrüße und Ende der Zivilisation und Unforced Errors sowie Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch. Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht von Friedrich Merz verrückt machen, auch wenn er sehr, sehr intensiv daran arbeitet.
Er arbeitet wirklich mit allem, was er hat.
Mit Überstunden, ja, er gibt alles. So, ja, kommt gut durch die Restwoche, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und dann hören wir uns wieder bei Lauer und Wiener. Macht's gut. Tschüss.
Adios. Tschüss.
Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wiener, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wiener, die Gesamtsituation. Lauer, Wiener, Deutschlands bester Podcast. Stop.